Vis-à-vis.
Im Strafprozess in Sachen Wirecard gehen jetzt ja die Wogen hoch im Prozess. Der Wirecard-Statthalter in Dubai und jetziger Kronzeuge Oliver Bellenhaus packt aus. Und CIO-Chef Braun sagt, er wüsste von allem nichts. Wem glauben Sie?
Sicherlich nicht Markus Braun. Da wäre Markus Braun wahrscheinlich der dümmste CEO Deutschlands, wie wir ihn inzwischen nennen. Der hat es mitgemacht, mitbekommen und er war der Kopf des Ganzen. Also zu sagen, er hat das nicht mitgekriegt und wurde ausgeräubert, ja, es ist eine Farce.
Einige Journalisten und auch Whistleblower haben ja vor Wirecard gewarnt. Wann hatten Sie denn eigentlich Wirecard im Visier?
Also ich persönlich kam auf Wirecard 2018, 2019. Nun bin ich ja auch hier als Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, SDK aus München. Und wir haben schon 2008 uns angefangen mit Wirecard anzulegen, haben Klagen gegen Wirecard erhoben, sogenannte Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse. Die haben wir dann auch in der Folge gewonnen, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Das heißt, unser Clinch mit Wirecard geht zurück auf 2008, 2009 schon.
Ja, bleiben wir in der Vergangenheit. Angefangen hat ja alles ziemlich schmuddelig, ne? Mit Porno und Glücksspielen.
Ja, es hat mit den Dingen angefangen, wo wir in Europa sagen, schmuddelig, aber nicht illegal. Ja, also Pornografie, Glücksspiel, das sind Dinge, wo wir vielleicht die Nase rümpfen, aber die Staatsanwaltschaft geht deswegen nicht los. Aber in anderen Ländern, USA, Nahe Osten, Südostasien, ist Pornografie und Glücksspiel im Internet teilweise strafbar.
Ja, und Wirecard hat dann die Finanzen gemacht, ne?
Und Wirecard hat die Finanzen gemacht. Und damit hat Wirecard, muss man klar sagen, die Finanzen gemacht von kriminellen Geschäften. Zwar vielleicht nicht in Deutschland kriminell, aber in den USA ab 2010, 2011 und dann Südostasien, China und Nahe Osten. Und damit war Wirecard von sich aus Finanzdienstleister der Kriminalität.
Gucken wir nochmal zurück, wie alles dann weiterging. 2005 ging dann Wirecard als Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister an die Börse. 2015 kam das Unternehmen in DAX und wollte dann die Deutsche Bank, glaube ich, auch noch aufkaufen. Und 2020 war dann Ende.
Ja, 2015 die Deutsche Bank, da hat man natürlich das Gefühl gehabt, Mensch, wir können in Deutschland, im deutschen Kapitalmarkt alles verkaufen, die schlucken alles. Und war natürlich dann auch die Hoffnung, dass das Ding irgendwann so groß wird, dass man dann die verschwundenen Milliarden in den Bilanzen der Deutschen Bank dann irgendwo mit verstecken kann.
Die hätten und sagen, dann die Deutsche Bank einfach ausgeraubt, ne?
Ja, die hätten dann wahrscheinlich die Deutsche Bank weiter ausgeraubt. Aber gut, da hätte jetzt ein Räuber den anderen Räuber ausgeraubt. Wenn man da 2015 sich anschaut, was alles für Ermittlungsverfahren gegen die Deutsche Bank liefen, an Kursmanipulation, Marktmanipulation, Zinsmanipulation der Deutschen Bank und Geldwäsche. Naja.
Ja, genau. Als Finanzdienstleister war er ja so der Liebling der Politik. So, oh schick, wir haben jetzt auch so ein großes internationales Unternehmen und dieses Unternehmen kann also konkurrieren mit den Big Five in der Welt. Und dann gingen die einfach pleite. Wie konnte sowas passieren?
Na, es war natürlich sexy. Die waren unglaublich sexy, weil sie haben ein Geschäftsmodell gehabt, was keiner verstanden hat. Und es gilt der alte Spruch, wenn man sich näher mit etwas beschäftigt und nichts versteht, dann sollte man die Finger von lassen. Aber keiner hat verstanden, was die eigentlich machen, auch mit ihrem TPA-Geschäft, also mit diesen Treuhandkonten, mit denen dann diese Gelder fingiert wurden. Dann war Wirecard sehr großzügig, ne? Man hat sich überall eingekauft. Man hat die renommierten Kanzleien gehabt, man hat die renommierten Wirtschaftsprüfer gehabt. Dann hat man Kommunikationsunternehmen sich rangeholt vom ehemaligen Bild-Chef Diekmann. Karl Theodor zu Guttenberg war mit dabei. Also man hat groß, breitflächig Beratungsaufträge verteilt, die extrem gut honoriert waren. Und damit macht man sich dann natürlich Freunde und Gefälligkeiten.
Aber dennoch ist das doch extrem peinlich für Deutschland,
oder? Es ist eine Katastrophe für Deutschland. Wir stehen wirklich da wie die Deppen des Jahrhunderts am internationalen Kapitalmarkt. Vor allem, weil natürlich die Financial Times, hochrenommiertes Blatt, ja, das ist so wirklich der Goldstandard in der Wirtschaftspresse, die Financial Times frühzeitig gesagt hat, da ist was faul. Und was haben wir Deutschen gemacht? Wir haben die Financial Times verfolgt. Die BaFin hat Financial Times verfolgt. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Financial Times verfolgt. Also nicht nur, dass wir es nicht gesehen haben, sondern als man uns darauf aufmerksam gemacht hat, haben wir die Leute verfolgt, die uns darauf aufmerksam gemacht haben.
Die BaFin hat ja noch Leerkäufe verboten.
Die BaFin hat Leerkäufe verboten. Und das war auf Grundlage ganz windigster Unterlagen. Also das war ein Schreiben, nicht unterzeichnet. überzeichnetes Schreiben eines Kneipiers aus London, der gesagt hat, man habe ihm Geld geboten, wenn er diese und jene Informationen lancieren würde. Und auf solcher Grundlage hat dann die BaFin Leerverkaufsverbot gemacht. Also
man muss sagen, was das denn bedeutet, Leerverbot. Das heißt, die Anleger dürfen nicht mehr auf den fallenden Kurs setzen.
Ne? Genau, das ist so. Sie können auf eine Aktie kaufen, dann also setzen Sie auf einen steigenden Kurs. Oder Sie können auch genau umgekehrt sagen, naja, die Aktie geht runter, setzen Sie auf einen fallenden Kurs, dann sind Sie Shortseller. Ja, das heißt, diejenigen, die auf fallende Kurse setzen wollten, denen wurde das verboten.
Das ist schon ein Ding, ne? Wer hat denn eigentlich die größte Schuld Ihrer Meinung nach?
Alle zusammen. Wir alle. Der deutsche Kapitalmarkt, die Ermittlungsbehörden, die Politik, die Aufsichtsbehörden, die Finanzpresse, die Anwälte, die Finanzberater, Steuerberater, die Anleger. Keiner von uns hat sich das eigentlich näher anschauen wollen. Es gab natürlich schon auch Leute in Deutschland, die sich näher angeschaut haben, aber die breite Masse nicht. Das heißt, wir haben insgesamt die Institutionen bei uns in Deutschland versagt.
Also der Chef von BaFin und die Stellvertreterin, die mussten gehen. Ja. Das war's dann?
Na, APAS musste gehen, bei der BaFin mussten einige gehen, dann in den wirtschaftsnahen Bereichen mussten einige gehen, bei den Banken mussten Leute gehen. Aber Staatsanwaltschaft München ist bis heute niemand gegangen. Im Gegenteil, die Staatsanwälte, die 2015 gegen Wirecard eingestellt haben, die Verfahren, die Polizisten und Ermittler zurückgepfiffen haben, die gegen Wirecard ermitteln wollten. Diese selben Staatsanwälte sind jetzt jene, die die Anklage vertreten gegen Markus Braun. Also da ist immer noch der Bock zum Gärtner gemacht. Und die Sorge ist wirklich, wir haben versagt bei der Verhinderung und jetzt versagen wir wieder bei der Aufarbeitung.
Also es müsste doch sich einiges ändern in Deutschland.
Ja, es ändert sich aber nicht viel. Erst jetzt zum Beispiel die Financial Intelligence Unit, die ist zuständig in Deutschland für Geldwäschebekämpfung und Ermittlung. Da hat Bundeskanzler Scholz seinerzeit als Finanzminister 21 gesagt, ja, die ist jetzt toll aufgestellt, die ist digitalisiert, hat alle Fälle abgearbeitet, die FIU jetzt nach Wirecard funktioniert super. Jetzt kam gerade erst raus, vor kurzem berichtet, die Wirtschaftswoche, ja, ist gar nicht so. Scholz hat da nicht wirklich die Wahrheit angegeben, sondern da sind weiterhin Fälle auf Halde über 1000 Stück und die Financial Intelligence Unit ist weiterhin hinterher zu arbeiten. Auch die BaFin, es heißt, na, die BaFin ist jetzt schlagkräftiger geworden. Ja, die BaFin ist immer noch mit viel zu wenig Personal, mit viel zu wenig Kritik und auch mit viel zu wenig kompetentem Personal unterwegs. Die APAS, die Abschlussprüferaufsichtsstelle, also wenn man so will, die Aufsicht für die Abschlussprüfer, EY und so weiter, ist auch noch mit nicht richtig Personal ausgestattet. Also wir haben noch nicht daraus gelernt.
Naja, der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young hat dann sich die Bilanzen 10 Jahre lang angeguckt und hat gesagt, alles ist in Ordnung. Wie kann das denn möglich sein?
Sie sagen das so, dass die sich das hätten angeschaut. Ja, das Ergebnis ist ja Parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Die Berichte, die haben eingeholt, ist ja Ernst & Young hat sich eben nicht angeschaut. Der Untersuchungsausschuss hat nach vorne gebracht zum Beispiel, dass diese Saldenbestätigungen, also es sind im Grunde, stellen Sie sich vor, eine DIN A4-Seite, auf der draufsteht, ich bestätige, ich habe 1,9 Milliarden Euro auf meinem Konto für dich. Dass diese Bestätigung, wenn Sie da, das war ein elektronisches Dokument, ein PDF, wenn Sie da drauf sind mit dem Mauszeiger, konnten Sie die Unterschriften hin und her verschieben und es bekam dann angezeigt, Oliver B. hat eingefügt. Oliver B. ist sehr wahrscheinlich Oliver Bellenhaus aus Dubai. Also einfachste Prüfungshandlungen, die dazu geführt hätten, dass auffällt, dass da was nicht stimmt, massiv nicht stimmt und dass das Kartenhaus dann zusammenbrechen gebracht hätte, die hat EY unterlassen.
Die Frage ist natürlich auch, welche Verantwortung Sie tragen.
EY trägt nach meiner Überzeugung erhebliche Verantwortung. EY hat Sachverhalte, von denen EY wusste, dass sie wichtig sind für die Finanzberichterstattung, nämlich wo sind die Treuhandkonten, wie viel Geld ist auf den Treuhandkonten. Diese Sachverhalte hat EY nicht richtig geprüft, also gesagt, ja, das ist okay. Und infolgedessen wurden wesentliche Punkte, die für Anleger entscheidend sind, von EY durchgewunken, obwohl die nicht so sind. Das ist das sogenannte Prüfen ins Blaue hinein, Bestätigung ins Blaue hinein. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich weiß aber, dass wichtig ist und sage trotzdem, ist okay.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Whistleblower und die Informanten, die gesagt haben, bei Wirecard, da läuft was schief. Die sind ja, diese Whistleblower sind dann ja bedroht worden. Es gibt ja immer noch diese Geschichte, dass der deutsche Geheimdienst dahinter steckt. Dass der immer gesagt hat, Polizei, komm, lasst mal, die geben uns Informationen, das ist nicht so schlimm, lasst die mal laufen. Was ist da eigentlich dran, Ihrer Meinung nach?
Wir haben die Aussage von ehemaligen Bundeskanzleramtsminister Schmidbauer unter Helmut Kohl Koordinator der Geheimdienste im Bundeskanzleramt. Der hat im Untersuchungsausschuss gesagt, jeder Dienst war an Wirecard dran und natürlich waren auch die Amerikaner an Wirecard dran. Also wir können festhalten, für die Geheimdienste war Wirecard ein interessantes Objekt. Warum? Weil natürlich bei Wirecard die ganzen Zahlungen der organisierten Kriminalität durch die Bücher gingen, durch die Dateien, durch die Server. Ja, egal, ob das jetzt Amerika war, USA, Südostasien, Nahe Osten, wenn was Kriminelles lief, war eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Wirecard der Zahlungsdienstleister ist. Und zu so jemandem möchte ich natürlich Kontakt haben.
Und wenn man sich die Dokumentation bei Arte anschaut, dann erzählen die eben, was für eine Angst die Whistleblower und die Informanten, was für eine Angst sie hatten. Dann war die also durchaus berechtigt?
Die Angst der Whistleblower war berechtigt. Also gerade auch aus Südostasien ein Whistleblower, der dann eingeladen wurde von seinem Chef auf die Philippinen doch zu kommen.
Ja, unglaublich. Ne?
Und Angst hatte. Und ihm wurde dann gesagt, hör mal her, wenn du da hinfliegst, du kommst nicht mehr zurück. Das Umfeld von Wirecard war natürlich hochkriminell. Dass diese Glücksspiel-Pornoindustrie, da wird so viel Geld hin und her geschoben, die sind nicht zimperlich untereinander.
Zum Schluss die letzte Frage. Der Strafprozess läuft, Sie beobachten den. Was erwarten Sie jetzt noch?
Wir erwarten uns von dem Strafprozess eigentlich nicht so viel. Die drei Herren werden verurteilt werden. Das Gericht wird nach meiner Einschätzung keine Mühen haben zu sagen, Markus Braun ist nicht Opfer, sondern Haupttäter. Interessant wird, wie viel Strafnachlass bekommt Bellenhaus. Aber das ist nicht so sehr das Spannende. Spannend wird sein, was wird im Prozess noch bekannt werden über die Art und Weise, wie EY, der Abschlussprüfer, das Unternehmen geprüft hat. Da erhoffen wir uns von Erfa, von dem Buchhalter, einige Angaben, um zu sehen, wer hat eigentlich bei Abschlussprüferseite da versagt und wieso. Und das sind eigentlich so die maximalen Erwartungen, die wir haben.
Herr Liebscher, vielen Dank.
Gerne. Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.